Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite diese Woche wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo,
Hallo.
Steffen. Schön, dass du dabei bist und wir haben heute wieder volles Programm, Steffen. Ich fange mal an mit unseren aktuellen Themen. Das BMF hat ein Schreiben am 3. April herausgegeben. Da geht es um den Sonderausgabenabzug bei Vorsorgeaufwendungen in grenzüberschreitenden Tätigkeiten. Und das ist jetzt nichts Besonderes, was das BMF da zusammengefasst hat. Es geht darum, dass hier vor allem die BFH-Urteile, die in diesem Zusammenhang in letzter Zeit ergangen sind, in diesem Schreiben nochmal eben aufbereitet werden und wie gesagt zusammengefasst werden. Also von daher nichts Neues, aber wer eben mit Sonderausgabenabzügen in grenzüberschreitenden Situationen zu tun hat, der kann da gerne mal reingucken. Ansonsten, was neu ist, BMF-Schreiben vom 2. April 2025 zur Transaktionsmatrix. Da haben die ein Merkblatt zu erstellt. Und diese Transaktionsmatrix, die besteht tatsächlich erst seit dem 01.01.2025. Die ist durch das 4. Bürokratieentlastungsgesetz in das Gesetz gekommen. Worum geht's? Es geht um Verrechnungspreissituationen. Also wenn ich im Ausland Tochtergesellschaften habe oder wenn es im Ausland Muttergesellschaften gibt oder wenn es irgendwelche Niederlassungen gibt, und damit entsprechende Beherrschungssituationen. Da muss ich ja sowieso schon immer Verrechnungspreisdokumentation aufsetzen und erklären, wie denn eigentlich meine Preise innerhalb dieser in Anführungsstrichen Gruppe denn entstanden sind. Jetzt muss ich zusätzlich noch eine Transaktionsmatrix erstellen, in der ich die einzelnen Transaktionen und deren Preise und dergleichen noch einmal aufführe. Und wenn ich eben wissen möchte, was muss ich da so reinschreiben? Dann kann man sich eben auch gerne mal dieses Merkblatt des BMF vom 2.4. anschauen. Der Bundesrat hat am 8.4. nochmal etwas Initiative gezeigt und einen Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung der Mietpreisbremse eingebracht. Hier geht es dann eben um diese Mietpreisbremse. Und der Bundesrat kommt aus der Ecke, dass tatsächlich es bisher nicht geschafft worden ist, genug Mietwohnungen zu erstellen, zu bauen und dass tatsächlich dann eben die Mietsituation weiter angespannt ist und dass es diese Mietpreisbremse zum Wohle der Mieter weitergeben muss. Und jetzt wünscht man sich als Bundesrat, dass diese Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängert wird. Ob das jetzt noch so alles hält, nachdem die Koalition wahrscheinlich steht und wir jetzt so einen Koalitionsvertrag ja auch faktisch final haben und dass die dann auch so sehen, müssen wir mal gucken. Kommt ja hier auch nur aus dem Bundesrat. Aber jedenfalls gibt es diese Initiative, das bis Ende 2029 zu verlängern. Unser vierter Punkt. Jetzt die Bundesregierung, die gerade noch ja so amtsführend tätig ist, hat am 8. April Änderungen am Berufsrecht für die Wirtschaftsprüfer eingebracht. Da geht es darum, dass tatsächlich das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer etwas überarbeitet werden soll. Ich finde ganz spannend, dass so etwas wie ein Syndikus Wirtschaftsprüfer eingeführt werden möge. Und als weiteres, dass wenn ich eine Niederlassung habe als Wirtschaftsprüfer, dass das gelockert werden soll, dass ich vor Ort praktisch leitend tätig sein muss und dass da die Anforderungen nicht mehr so hoch sein sollen. Also da gibt es einiges, was sich die Bundesregierung da vorstellt. Mal schauen, wie sich das dann also im weiteren Prozess noch so entwickelt.
Ja, der Lohntarifvertrag im Hotel- und Gaststättengewerbe in Schleswig-Holstein ist für allgemeinverbindlich erklärt worden. Das heißt, er gilt für alle Betriebe der Branche, die dort dem betrieblichen Geltungsbereich dieses Tarifvertrages unterfallen. Wichtig und deswegen auch hier Gegenstand unserer aktuellen Mitteilung ist, dass der rückwirkend in Kraft tritt, nämlich zum 1. November 2024. Das ist nicht ganz unüblich bei Tarifverträgen, die für allgemeinverbindlich erklärt werden, die oft, gerade wenn es auch die wiederholte Erklärung ist, dann zum Inkrafttreten des Tarifvertrages für allgemeinverbindlich erklärt werden. Also bitte darauf achten, dass dann Lohnabrechnungen entsprechend korrigiert werden.
Boah, das ist ja schon ganz schön fies, fast ein halbes Jahr rückwirkend.
Allerdings.
Wenn ich im Gastrobereich unterwegs bin, dann gilt der ja auch für mich, auch wenn ich nicht Tarifvertragspartei bin. Also, hui, hui, da wird ja viel gefordert. So, was noch gefordert werden könnte, dazu hast du uns noch mal was mitgebracht, Steffen.
Ja, das ist also langsam zeichnet sich ja ab, was unsere Koalitionäre in der neuen Regierung verabreden wollen. Auch wenn, wie wir gestern gehört haben, das alles noch nicht fix ist. Nach wie vor ein großer Streitpunkt ist der gesetzliche Mindestlohn. Nach dem Gesetz haben wir eine Mindestlohnkommission, die möglichst ohne politischen Einfluss die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns ermitteln soll. Nun wissen wir alle, dass es da diese schlagwortartige Forderung gibt, 15 Euro ab 2026. Wir werden sehen, wie weit sich diese Mindestlohnkommission davon beeindrucken lassen wird. Dann haben wir verabredet, dass ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene kommen soll, sprich also für öffentliche Aufträge soll es Beschränkungen geben, nur an Anbieter, die auch Tariflöhne zahlen. Wir haben das in vielen Bundesländern ja schon geregelt. Das soll insgesamt natürlich die Bereitschaft zur Anwendung von Tarifverträgen erhöhen. Dann, was schon ein bisschen als Revolution gehandelt wird, ist der Ersatz der täglichen Höchstarbeitszeit durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Ja, Revolution vielleicht nur im eigentlichen Sinne, weil es ist eigentlich Inhalt einer europäischen Richtlinie, die hier umgesetzt werden soll und Deutschland ja auch da schon ein halbes Jahr säumig ist mit der Umsetzung. Dann soll auch die elektronische Arbeitszeiterfassung kommen, ein Gesetzesentwurf, der irgendwie mittlerweile schon verstaubt, den es aber schon gibt. Ja, zu steuerlichen Anreizen hatten wir, glaube ich, schon was berichtet. Also insbesondere die Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen und das steuerfreie Arbeiten für Rentner, die bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdienen können sollen. Dann gibt es eine neue Agentur, die Work-and-Stay-Agentur, die sich um Fachkräfteeinwanderung kümmern soll. Eine rein digitale Agentur. Mal sehen, ob die dann tatsächlich die Wende schafft. Ja, dann soll es Änderungen in der E-Declaration geben. Das ist also eine Meldung, die man zusammen mit der A1-Bescheinigung erstellen muss. Hier wäre es sehr sinnvoll, wenn man das alles bündelt. Und was mich als Arbeitsrechtler schon einigermaßen überrascht hat, ist, auch das Schriftformerfordernis für Befristungen steht auf dem Prüfstand und soll ersetzt werden durch die Textform. Das wäre wirklich mal ein richtiger Paukenschlag im Arbeitsrecht. Mal gucken, ob das tatsächlich so kommen wird.
Okay, dann geht die Befristung dann auch per WhatsApp demnächst
Zum
vielleicht.
Beispiel.
Ja, okay. Gut, dann komme ich auch noch mal zum Koalitionsvertrag aus steuerrechtlicher Sicht. Da gibt es auch ganz, ganz viele Punkte, die man aufzählen könnte. Ich habe mich jetzt auf so ein paar beschränkt, die vielleicht ganz interessant sind. Einmal so die Bonpflicht, also die Belegausgabepflicht, die ja schon seit dem Jahr 2020 besteht, wieder abgeschafft werden. Wir hatten hier schon mal darüber berichtet, dass es ja mal eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gab, wie erfolgreich denn eigentlich diese Belegausgabepflicht sei. Da wurde gesagt, ja, ein Riesenerfolg, und man hat ein einziges Beispiel dafür genannt. Wissen wir ja alle vielleicht aus der Praxis, dass das eher so ein Umweltthema ist und vielleicht jetzt nicht so ein Riesenerfolg. Also von daher soll jetzt erstmal sowieso abgeschafft werden. Die Umwelt wird es freuen. Wenn wir in diesem Kassenbereich bleiben, eine wirklich sehr interessante Sache, ist der nächste Punkt. Denn bisher, wenn wir über Kassen sprechen, konnte man ja immer noch sagen, es gibt keine Registrierkassenpflicht in Deutschland. Ich kann also immer zum Beispiel eine offene Ladenkasse führen. Das soll jetzt geändert werden. Für Geschäfte mit einem jährlichen Umsatz von über 100.000 Euro soll ab dem 01.01.2027 solch eine Registrierkassenpflicht dann eingeführt werden. Also das wäre dann so aus steuerlicher Sicht dann auch mal eine kleine Revolution. Bisher keine Pflicht, die soll dann ab dem 01.01.27 kommen. Etwas weiteres aus dem Gastrobereich, der die Gastronomie hoffentlich dann auch freuen wird. Die Umsatzsteuer für Speisen vor Ort in der Gastronomie soll ab dem Jahre 2026 dauerhaft auf 7% reduziert werden. Hatten wir ja schon mal alles vor einiger Zeit. Jetzt eben dann diese dauerhafte Reduzierung, die ist auf jeden Fall geplant. Dann etwas, was ja eigentlich der Steuergesetzgeber nicht so gerne mag, die degressive Abschreibung. Die soll jetzt für Ausrüstungsinvestitionen für die Jahre 2025, 26, 27 mit bis zu 30% ermöglicht werden. Ausrüstungsinvestitionen, also alles, was Werkzeuge, Maschinen, Autos oder dergleichen sind, sollen damit dann also gefördert werden. Und das nennt sich dann Investitionsbooster. Eine Sache, worauf wir Steuerpflichtigen ja alle gehofft haben, für uns sinkt dann auch der Steuersatz irgendwie und die Steuerbelastung, vor allem im Ertragssteuerbereich, unsere Einkommensteuer, aber auch die Körperschaftssteuer. Das ist, wenn wir auf die Körperschaftssteuer schauen, erstmal nach hinten geschoben worden. Das wird jetzt nicht als erstes kommen, sondern eher am Ende der Legislaturperiode. Da ist geplant, dass die Körperschaftssteuer ab dem 01.01.2020 28 in 5 Schritten um jeweils 1 Prozentpunkt abgesenkt wird. Also dann von 15% auf am Ende hoffentlich 10%. Ja, und ansonsten, weil es ja gerade Rückenwind vom Bundesverfassungsgericht aus Karlsruhe gab, der Solidaritätszuschlag soll beibehalten werden. Da soll es dann also keine Änderung dran geben. Ein kleiner Exkurs, Steffen, weil wir gerade über das gesprochen haben, was steuerlich in Zukunft kommen soll. Was hat denn das für Auswirkungen eigentlich, wenn ich Änderungen am Steuerrecht vornehme? Habe ich mal kurz mitgebracht, was hat das für Auswirkungen? Wir hatten nämlich im Jahressteuergesetz 2024, darauf würde ich gerne nochmal eingehen wollen, eine Änderung, die viele vielleicht auch nicht gesehen haben. Es gab nämlich ein Steuergestaltungsmodell, wenn ich umstrukturieren wollte und zum Beispiel eine GmbH hatte und die in eine Holding zum Beispiel eingebracht habe, dann unterlag ich erstmal einer Sperrfrist von 7 Jahren. Und hätte ich jetzt meine Anteile verkauft, hätte ich rückwirkend dann ein Einbringungsgewinn 2 ausgelöst und hätte Steuern dann rückwirkend zahlen müssen. Die Planungsidee vor dem Jahressteuergesetz 2024 war, ach, dann bringe ich doch einfach nochmal die Anteile weiter ein in eine weitere GmbH. Und wenn ich dann verkaufe, habe ich am Ende eigentlich ein ganz gutes Steuersparmodell für mich erreicht. Ich unterfalle dann bei dem Veräußerungsgewinn nur den 8b KStG und welche Sperrfristverletzungen, die stören mich nicht mehr. Das hat der Gesetzgeber gesehen und ein 22 Absatz 2 Satz 5 nochmal ergänzt im Umwandlungssteuergesetz, sodass dann jetzt eben klar ist, dass solche Gestaltungen nicht mehr funktionieren. Und das Blöde daran ist, dass das für alle offenen Fälle gilt. Heißt also, wenn ich so eine Gestaltung vorgenommen habe und der Fall noch offen sein sollte und jetzt vielleicht sogar eine Betriebsprüfung kommt, dass die mir das Ding jetzt angreifen können aufgrund dieser Änderung durch das Jahressteuergesetz. Also das kann in Steuergesetzen, wenn die geändert werden, dann auch immer mal wieder vorkommen, dass es nicht nur besser wird, wie eben berichtet, jedenfalls die Pläne der Koalition, sondern dass es dann tatsächlich auch rückwirkend mal schlechter werden kann. Ja, kommen wir dann noch mal kurz zu den aktuellen Urteilen der Woche und da hast du uns zwei mitgebracht, Steffen.
Genau. Einmal das Bundesarbeitsgericht hat im Urteil vom 3. April 2025, Aktenzeichen 2, AZR 156 aus 24, darüber zu entscheiden gehabt, ob eine Kündigungsschutzklage nachträglich zugelassen werden kann. Was war passiert? Eine Arbeitnehmerin bekommt eine Kündigung. Ein paar Tage später macht sie einen Schwangerschaftstest und stellt fest, ich bin schwanger. Teilt das dem Arbeitgeber aber nicht mit und erhebt auch keine Kündigungsschutzklage, sondern bemüht sich um einen Termin beim Frauenarzt. Den bekommt sie allerdings erst 4 Wochen später, also weit außerhalb dieser dreiwöchigen Klageerhebungsfrist gegen ihre Kündigung. Noch vor diesem Termin erhebt sie dann doch Kündigungsschutzklage, aber eben außerhalb dieser 3 Wochen. Im Verfahren später reicht sie dann den Attest, das Attest nach, mit dem bestätigt wird, dass sie bei Kündigungszugang bereits schwanger war. Nun war die Frage, ist diese Kündigungsschutzklage nachträglich zuzulassen? Die beiden Vorinstanzen haben gesagt, ja, das geht. Und auch das Bundesarbeitsgericht hat hier gemeint, die Gründe wären ausreichend, um diese nachträgliche Zulassung zu rechtfertigen. Gut, das muss man so hinnehmen. Dann haben wir noch ein sozialrechtliches Urteil. Das Hessische Landessozialgericht hat ein Urteil vom 20. Februar 2025, unter anderem L8 BA 4 aus 22, etwas bestätigt, was eigentlich klar ist, also Bauarbeiter, die auf Baustellen einfache Arbeiten verrichten, einen festen Stundenlohn erhalten, das Material und das Werkzeug ihres Auftraggebers benutzen, sind regelmäßig abhängig beschäftigt. Das ist also nichts Neues. Das ist der klassische Fall der Scheinselbstständigkeit. Beachtenswert hier ist vielleicht, dass es sich im Wesentlichen um Bauarbeiter handelte, die aus Osteuropa kamen. Dazu muss man wissen, dass in Osteuropa Kleinselbstständige durchaus akzeptiert werden, dort auch über einen sozialen Mindestversicherungsschutz verfügen können, ähnlich wie die Ich AG. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern, sowas gab es auch hier mal. Und die kommen natürlich hierher mit diesem Selbstverständnis, Unternehmer zu sein. Da muss man also verdammt aufpassen. Also entweder es wird bestätigt oder nachgewiesen durch eine Einsbescheinigung, oder aber es geht eben nach deutschen Sozialversicherungsrechten, dann ist man sehr schnell eben in der Scheinselbstständigkeit und in der Sozialversicherungspflicht. So viel von
Ja,
mir.
vielen Dank. Ich habe dann auch noch mal was vom FG Münster mitgebracht. Urteil vom 12. März 2025, Aktenzeichen 10K 1656 aus 21G. Ich hatte ja schon mal berichtet, dass FG Münster eher steuerpflichtigen freundlicher ist als so manches anderes Finanzgerichtsverfahren. Und ich meine, das sieht man jetzt auch an diesem Urteil. Es ging um die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz. Man hatte da ein Grundstück, auf dem stand eine Halle, und in dieser Halle waren Hochregallager und das Ganze wurde vermietet. Man wollte dafür die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung. Was ein Problem ist, sind diese Hochregallager, die unstreitig Betriebsvorrichtungen sind. Und Betriebsvorrichtungen sind normalerweise schädlich für die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung. Hier hat das FG Münster sich natürlich den Einzelfall angeguckt. Und dann aber gesagt, dass aus qualitativer, quantitativer und zeitlicher Hinsicht doch die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung erfüllt sei, weil diese Hochregallager praktisch nur so Nebenpflicht waren und das Ganze dann als eigentliche Vermietungstätigkeit nicht behindert haben. Bin ein bisschen skeptisch, ob der BFH das auch so sehen wird. Die Revision ist zugelassen worden und falls wir dann ein BFH-Urteil hierzu bekommen, dann werden wir nochmal darüber berichten, wie der BFH dann das Ganze endgültig entschieden hat. Jetzt mal zu einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Februar 2025. Eins der Aktenzeichen ist 1 BVR 2253 aus 23. Eigentlich nur zur Information des Interesse halber, das Bundesverfassungsgericht hat sich mal wieder mit einer steuerlichen Thematik beschäftigen müssen, und zwar mit dem Rennwett- und Lotteriegesetz. Da hatten zwei maltesische Wettanbieter in Deutschland geklagt, weil die nicht nur in Malta Steuern auf ihre Wetten zahlen mussten, sondern auch in Deutschland. Und das ist tatsächlich so, nach Paragraph 17 Rennwett- und Lotteriegesetz muss man 5% auf die Wetteinsätze als Sportwettensteuer hier in Deutschland bezahlen. Und man ging dagegen mit einer Verfassungsbeschwerde vor, dass das ja nicht sein könne, dass man einmal in Malta und dann nochmal in Deutschland hier eine Steuer zahlen müsste und dass das Ganze verfassungswidrig sei. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, diese Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, nehmen wir nicht an. So dass wir dann also hoffen können, dass unser Rennwett- und Lotteriegesetz auch insgesamt verfassungsgemäß ist. Ja, und abschließend von mir vom BFH-Urteil vom 20. November 2024, Aktenzeichen Römisch 2 R38 aus 22. Da ging es um die spannende Frage, was eigentlich mit den Sterbetafeln ist und wie die bei der Bewertung von irgendwelchen Nutzungen oder Leistungen eingesetzt werden können. Worum geht's? Jemand wollte etwas verschenken und wollte sich einen Nießbrauch darauf einräumen lassen. Und um den Wert dieses Nießbrauchs zu berechnen, da muss ich dann schon in die Sterbetafeln, die jährlich vom BMF veröffentlicht werden, reinschauen und dann schauen, wie alt bin ich denn im Zeitpunkt der Übertragung, wie lange habe ich noch zu leben. Und dann ergibt sich aus diesen Sterbetafeln ein Faktor, den ich dann anwenden muss. Und dann gibt sich am Ende ein entsprechender Wert, in diesem Fall meines Nießbrauchs. In diesen Sterbetafeln ist es so, dass Männer weniger lang leben wie Frauen. Also Frauen haben eine deutlich höhere Lebenserwartung. Und da fühlte sich, da jetzt hier ein Mann also diese Übertragung vorgenommen hat, aufgrund seines Geschlechts benachteiligt und hat nach Artikel 3 dann gesagt, ja, also wie gesagt, das ist doch verfassungswidrig, lieber BFH, bitte wende diese Sterbetafel nicht an. Und da hat der BFH gesagt, ja, was sollen wir machen? In der Realität ist es ja auch so, dass Männer weniger lang leben und Frauen einfach eben länger leben. Frauen haben nun mal eine längere Lebenserwartung, das muss halt irgendwie abgebildet werden. Das ist also keine Benachteiligung, weil wir Männer benachteiligen wollen, sondern es ist eben eine faktische Tatsächlichkeit. So, und von daher sind diese Sterbetafeln soweit dann eben auch rechtmäßig und diese Geschlechterdifferenzierung ist dann eben auch nicht verfassungswidrig, sodass dann eben entsprechend Männer nun mal zu schlechteren Faktoren kommen als Frauen und das ist jetzt vom BFH abgesegnet. Ja, Steffen, damit sind wir soweit auch dann durch diese Woche. Ich danke dir ganz herzlich, dass du wieder dabei warst
Immer wieder gerne, Dietrich.
und freue mich dann auf die nächste Woche.
Dann am Dienstag.
Genau. Bis Dienstag nach
Jo.
Ostern. Vielen Dank. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.